Aber vielleicht sage ich drei Sätze zu mir, okay? Dann für den Fall, dass der eine oder andere mich noch nicht kennt. Und das könnte ja durchaus sein. Also als allererstes, mein Name ist Gerold, Nachname Wienbeuker. Kann man kurz registrieren und dann wieder vergessen, weil der kommt nur im hohen Norden vor, sodass man eventuell schon ahnen kann, woher ich komme. Der eine oder andere kennt vielleicht Otto Walkes. Das ist auch ein guter Bekannter von mir sozusagen. Und aus der gleichen Stadt komme ich, sprich aus Emden. Das heißt, vor euch steht ein waschechter Ostfriese mit ostfriesischem Blut in den Adern. Und mal gucken, was alles draus wird. Das ist meine Frau Eva. Und wir haben zwei Kids, Rahel und Silas. Der Silas ist heute mit, der ist 9 Jahre, die Rahel ist 12. Und die ist schon flügge, die wollte lieber in den eigenen Gottesdienst gehen. Was natürlich sehr ehrenvoll ist für einen Pastor, Tochter zu sagen, ich will in den eigenen Gottesdienst gehen. Und haben gesagt, okay, dann gehst du in den eigenen Gottesdienst und arbeitest damit. Hier kommt noch was ganz Besonderes. Drei Autos, entweder ihr fahrt selber weg, beziehungsweise dann werdet ihr weggefahren. Die Polizei, unser Freund und Helfer, ist schon anwesend, okay? Also LB-FT506, ein Opel, BB-XL275, ein VW und ES-CU6744 ist noch nicht zu erkennen. Alle, die aufstehen, einen herzlichen Glückwunsch. Buße tun oder Bußgeld zahlen, also das könnt ihr euch überlegen, okay? Also die Herrschaften kommen und ihr dürft sie in Empfang nehmen, okay? Soweit, ganz kurz zu mir, komme aus dem christlichen Zentrum Frankfurt, abgekürzt CZF, bin dort noch Co-Pastor, das heißt, in einigen Wochen wird es so sein, dass wir, Eva und ich zusammen, die Leitung der Gemeinde übernehmen werden und der jetzige Leiter ist der Rudi Pinke mit seiner Frau Billa. Und sie werden in einen apostolischen Dienst und ein Netzwerk aufbauen und so weiter und so fort. Das ganz kurz und knapp. Okay, vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wozu ist denn überhaupt die Kirche da? Wozu machen wir Treffpunkt Leben? Wofür gibt es uns überhaupt? Was ist die grundsätzliche Beauftragung der Gemeinde? Oder was ist mein Auftrag für mich als Christ, als Christin? Was war die Ausrichtung der ersten Gemeindegeneration? Oft ja ein Fokus, woraus wir uns ausrichten und sagen, wie kann Gemeinde aussehen? Was müssen wir machen? Und dann schauen wir in die Bibel und gucken nach, wie die erste Gemeindegeneration aussah. Oder überlegt euch, vor nicht allzu langer Zeit, sprich letzten Sonntag, haben wir das Pfingstfest gefeiert. Wozu kam der Heilige Geist? Was hat der Heilige Geist gemacht? Wozu sendet er uns aus? Dietrich Bonhoeffer, ein ganz, ganz interessanter Mann, der hat mal ein Zitat gesagt. Er hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich dachte, interessante Aussage. Hat er im Gefängnis getätigt, in seiner Todeszelle. Er hat, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Will heißen, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie die erreicht und sich um die auch kümmert, die nicht dazugehören. Wie viel davon setzen wir um? Und Jesus, was sagt Jesus über diesen Auftrag? Lukas 5, 30 bis 32. Ihr könnt mal so ein paar Sachen aufschlagen, wenn ihr wollt. Da heißt es, und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und dann kommt eine sehr herausfordernde Aussage. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Die gleiche Herausforderung. Jesus sagt, hey, mein Fokus, mein Hauptaugenmerk gilt den Menschen, die mich noch nicht kennen. Mein Hauptfokus oder ein Hauptziel und Ausrichtung und wo ich meine Zeit verbringe, ist mit den Menschen, die nicht dazugehören. Und interessanterweise wurde er von den religiösen Menschen drumherum als Fresser und Säufer bezeichnet. Also wenn jemand so etwas zu dir sagt, sei in einem gewissen Maße entspannt, das hat man auch zu Jesus gesagt. Fresser und Säufer. Eins meiner Lieblingsthemen, das ist nicht heute, könnte sein Essen und Trinken. Das Reich Gottes besteht aus Essen und Trinken. Aber das ist ja nicht das heutige Thema. Aber was hat Jesus gemacht? Er war mit den Menschen zusammen, die ihn nicht kannten, die aber ein Interesse für ihn hatten. Und was hat er als allererstes mit ihnen gemacht? Oder hauptsächlich? Oder vor allem auch? er hat Zeit mit ihnen verbracht. Was hat er dann konkret gemacht? Er hat mit ihnen gegessen und getrunken. Er war mit ihnen zusammen. Mit den Sündern, mit den Zöllnern, mit den Menschen, die ihn brauchten, aber vielleicht ihn noch gar nicht kannten, noch gar nicht wussten, wer er ist. Und er hat Zeit mit ihnen verbracht. Und die anderen, die haben geschrien, was da denn? Ein Zöllner, mit einem Zöllner sitzt er zusammen. Und dann isst er und trinkt er auch noch mit dem, hat die Gemeinschaft mit Sündern, da wird ja noch in Verbindung gebracht mit deren Sünden. Und überhaupt, man muss sich doch fernhalten von solchen Menschen. Nein, er war zu Hause. Als Zachäus, als er ihn vom Baum runterholte sozusagen, sagt, hey, ich gehe heute mit dir nach Hause. Da war das Leben von diesem Zöllner noch nicht in Ordnung. Der hatte noch nicht groß Buße getan und all das zurückgegeben und vielfach und überhaupt, was er nachher sagte. Aber er hat es noch nicht getan. Er war noch ein Sünder. Und da sagt Jesus, hey, ja klar, zu dir gehe ich. Ist mir vollkommen egal, was die religiösen Menschen denken, was die Pharisäer, was die Zöllner zu buchstern, unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Und wie viel Zeit verbringst du mit den Sündern, den Zöllnern der heutigen Gesellschaft? Wie viel Zeit? Wie oft sitzt du mit denjenigen zusammen, die du kennst und isst und trinkst und mampfst und freust dich deines Lebens? Und wie oft sitzt du mit denjenigen zusammen, die Jesus nicht kennen und isst und trinkst und freust dich? Überleg mal. Vielleicht ein bisschen herausfordern. Wie viel Zeit verbringen wir damit? Du sagst, ja, was soll ich tun? Was ist jetzt meine Verantwortung? Erstens sagt Jesus, geh hinaus in die Gesellschaft. Matthäus 28, Vers 19 ist für mich in den letzten Monaten ein Vers geworden, der mich provoziert, der mich motiviert, der mich herausfordert, den wir alle kennen. Da heißt es, geht hinaus in die ganze Welt. Und diese ganze Welt, diese Bedeutung heißt zu den Menschen, der Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft. Und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Er sagt immer, geht hinaus, geht. Geht hinaus zu den Menschen. Sei in der Gesellschaft präsent. Sei mit den Menschen zusammen, die mich nicht kennen. Ja, ich sende euch förmlich raus. Ich möchte euch am liebsten manchmal vielleicht sogar aus euren heiligen Halden rauskatapultieren und im positiven Sinne zerstreuen. Wohin? In die Gesellschaft hinein, damit ihr mit den Menschen zusammen seid. Ich möchte euch manchmal aus eurer Komfortzone, geistlichen Komfortzone herausholen, damit ihr auch zu den Menschen geht, damit ihr mit ihnen zusammen seid. Ihr habt einen Auftrag. Jeder von euch hat auch einen Auftrag, Menschen zu taufen. Habt ihr das schon mal überlegt? Nicht nur die Ältesten. Hier steht nicht die Ältesten. Genau, geht hinaus. Der vollzeitliche Pastor mit seinem Co-Pastor, die halb angestellten Ältesten in die ganze Welt. Der Rest bleibt sitzen und guckt zu, was sie machen. Nein, hier steht, geht hinaus. Du, ich, wir, alle. Abgesehen davon, es gibt keine vollzeitlichen Christen. Es gibt auch keine auf 630 Mark angestellten Christen. Oder das sind heute 325 Euro oder sowas, ne? Oder 330 Euro, keine Ahnung. Wir sind alle Fulltime-Christen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Einige haben eine spezielle Berufung. Aber bitte nicht verwechseln mit dem grundsätzlichen Auftrag, den Jesus sagt, wir sollen rausgehen. Lukas 14, Vers 23, da heißt es, sagt er zu seinen Jüngern, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und bringe her, wen du finden kannst. Warum? Die er geladen hatte, wollten nicht kommen. Jeder ist eingeladen. Mein Haus soll werden. Von den Menschen, die nicht dazugehören auch. Mein Haus soll voll werden. Ja, Jesus war für Wachstum. Er war für Größe. Er war für Fülle. Er war dafür, dass mehr und mehr Menschen dazukamen. Er war nicht für einen Status quo. Nie und nimmer. Er war immer dabei, mehr Menschen zu ihm zu ziehen. Und sein Herz hat nicht aufgehört zu tickern. Bis zum heutigen Tag nicht. Er will, dass alle Menschen, was? Zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen bis zum heutigen Tag. Wenn sich vielleicht auch nicht alle Menschen für ihn entscheiden, so ist es sein Wunsch, aber dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er möchte, dass wir diese Botschaft ihnen bringen. Immer und immer wieder und nicht aufhören, davon zu reden. Es gibt so einen Spruch. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. So ganz simpel. Aber was ist die Hauptsache? Die Hauptsache ist, dass wir die gute Nachricht, Evangelium. Was ist Evangelium? Heißt frohe Botschaft. Heißt gute Nachricht. dass wir diese gute Nachricht denjenigen bringen, die das noch nicht gehört haben, die sich das noch nicht zu eigen gemacht haben, dass wir ihnen diese gute Nachricht bringen. Mei, wir haben diese frohe Botschaft in uns. Ich weiß nicht, wer in den letzten Tagen und Wochen entweder Vater oder Mutter oder Großpapa oder Großoma oder was weiß ich geworden ist. Hey, das ist doch eine frohe Botschaft, oder? Und was machst du dann? Du rufst sofort an, erzählst Nachbarn, Freunde, Bekannte, Größe, Gewicht, Uhrzeit, alles Mögliche, bis ins Kleinste. Warum? Das ist eine frohe Botschaft. Und das ist fantastisch. Aber was für eine frohe Botschaft ist es, dass Jesus dich erlöst hat? Dann sag's mit Uhrzeit, Größe, Gewicht, wie auch immer. Bringst deinen Nachbarn und sag, ja, Mann, was ich erlebt habe vor so und so viel Zeit. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist was Fantastisches. Das gehört rauskommuniziert in die Gesellschaft hinein. Und wir müssen gucken. Du kannst diese frohe Botschaft natürlich auf zwei unterschiedliche Arten bringen, die nicht so günstig sind. Oder das, was uns so ein bisschen hindert. Das eine ist, dass wir zu ängstlich sind. Kennen wir alle, oder? Oder viele von uns, die sogenannte Menschenfurcht. Da stehen zwei Menschen sich gegenüber und jeder hat Angst vor dem anderen. Aber keiner weiß das. Der andere hat genauso viel Angst vor dir, wie du vielleicht vor ihm. Es ist nicht so, als dass nur du Angst hast und der andere nicht. Es tut mich, jeder von uns hat mit dieser Menschenfurcht zu kämpfen. Das ist etwas ganz Normales und auch etwas ganz Witziges, dass wir Angst vor dem anderen haben und jeder hat Angst vor dem anderen. Und manchmal wäre es toll, man würde es sich nur offenbaren und dieser Knoten würde platzen. Aber was kann das eine sein? Dass wir zu ängstlich sind. Und dass wir zu vorsichtig sind. Oder dass wir auch zu frustriert sind. Letztens redete ich mit jemandem, den ich denke, dass er ein Evangelist ist aus unserer Gemeinde. Und der wirklich ein evangelistisches Herz hat. Und die kannst du reinsetzen, wo du willst. Der redet. Der spricht. Der hat keine Hemmungen. Da ist mir schon manchmal der Schweiß gekommen. Der kann also bei McDonald's stehen, in einer großen Schlange, und irgendwie kommt ihm die große Idee, und er tickt seinem Vordermann auf die Schulter und sagt, hey, weißt du was über Jesus? So mittendrin. So absolut unplugged. Aber das kommt nicht komisch, das kommt absolut natürlich bei dem. Ist nicht so mein Ding. Aber mit ihm habe ich letztens gesprochen, und er sagte, weißt du was? Oh, Evangelisation, Gerold, ich bin gerade so ein frustrierter Evangelist. Ich sage, wie frustrierter Evangelist? Ja, da kommt so wenig bei rum. Da kommt so wenig zurück. Ich rede und rede und bete und spreche mit Leuten, aber Mann, die wollen sich nicht bekehren. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist fantastisch, aber das ist nicht das Entscheidende, wenn es um uns geht. Es ist nicht mein Auftrag, Menschen zu bekehren. Mein Auftrag ist es, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Ob sie reagieren, ist die Verantwortung des Menschen und Gott. Zwischen Gott und Mensch und Gott. Und wenn in den nächsten 3 Jahren kein Mensch in dem Sinne reagiert auf dieses Rufen, dann darf ich es trotzdem nicht vernachlässigen. Wir haben den Auftrag, sozusagen zu rufen, zu gehen, zu kommunizieren, immer und immer wieder. Und ob die Menschen reagieren oder nicht, ist nicht unsere Verantwortung. Sollten wir absolut entspannen, weil sonst trägst du eine Last, die du nicht tragen kannst und die du nicht tragen sollst und die dich frustriert. Definitiv frustriert. Es ist Gottes Auftrag. Es ist der Auftrag des Heiligen Geistes, Menschen von Jesus zu überzeugen. Und es gibt noch ein paar Instrumente, die ich euch gleich sage, wie man Dinge sicherlich verbessern kann. Aber grundsätzlich gilt, es ist nicht unser Auftrag, dass Menschen sich bekehren. Es ist unser Auftrag, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Es ist unser Auftrag, das Evangelium zu kommunizieren. Mit unserem Leben, mit unserem ganzen Dasein. Und die andere Form ist, die Gefahr ist, wenn wir das Evangelium bringen, ist, dass wir es zu aufdringlich tun. In einer etwas sehr unsensiblen Art und Weise. Dass wir mit der Tür sozusagen ins Haus platzen. Dass wir nicht nur mit unserem Leben kommunizieren, sondern dass wir viel, viel reden, aber wenig vielleicht sagen. Dass wir vollgestopft sind so mit Traktaten und aus jedem Knopfloch sofort eine Traktat herausschießen und in die Hand drücken und Augen zu und sagen, ah, nimm mal. Weil wir vielleicht nicht kommunizieren oder weil wir unter diesem Druck stehen, dass wir evangelisieren müssen, dass wir Menschen bekehren müssen, dass wir gerne diesen Gürtel um uns tragen mit diesem tapferen Schneiderlein, der sagt, 6 erledigt, 7 erlegt, 8 erlegt, 9 erlegt, wo ist der Nächste, der sich bekehrt hat, der Nächste, so unter Druck stehen oder heute Zeugnis gegeben, oh Gott sei Dank, es hat geklappt, ja, so ganz krampfhaft, du sitzt im, an der Uni gegenüber, kenne das, Mittagstisch, soll ich beten, soll ich nicht beten? Ja, ich muss beten. Oh, irgendwie muss ich beten. Und irgendwie kommt das dann, mache ich mit Augen zu? Nee, das erkennt man ja. Also Augen auf, irgendwie, doch mit Augen zu wäre günstiger. Vielleicht mache ich so. Dann könnte andere mich ja fragen, was machst du da? Und was wäre eine Chance? Versteht ihr? So ganz verkrampft, geschwitzt. Das ist schon so eigenartig, so verkrampft. Nicht natürlich. Sei locker in diesen Dingen, nicht zu aufdringlich. Ola, ich kenne einige Personen, die reagieren sofort, wenn jemand anderes sagt, oh Gott, also so hinlänglich sagt, ne? Also ein Nichtchrist sagt, oh Gott, und du sagst, ah, das war meine Chance. Wie, glaubst du auch an Gott? Und der andere, nein, du musst nicht unter diesem Druck stehen, evangelisieren zu müssen. Das ist etwas, sondern es geht darum, dass wir die frohe Botschaft kommunizieren mit unserem Leben, dass wir göttliche Gelegenheiten erkennen, aber dass wir das in unserem Herzen tragen. Aber das Wie ist ganz, ganz entscheidend. Es gibt so ein Buch von dem Bill Hybels, glaube ich, der heißt Bekehre nicht, sondern lebe. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Aussage von dem Titel her. Es geht nicht darum zu bekehren. Die wenigsten von uns, abgesehen davon, haben sich bekehrt, als sie das allererste Mal was von Jesus gehört haben. Die wenigsten, vermutlich keiner von uns. Bekehrung, zu Jesus kommen, ist ein Prozess. Und die Menschen haben Fragen. Und die Menschen dürfen Fragen haben. Die müssen auch Fragen stellen können. Und sie müssen auch die Zeit von uns bekommen, sich zu bekehren, zu Jesus zu kommen. Aber unser Auftrag ist es, nichtsdestotrotz, ihnen das Evangelium zu bringen. Aber wie erreiche ich die Menschen denn in meiner Umgebung? Du sagst, alles super, Gerold. Aber wie denn? Matthäus 5, Vers 13. Da heißt es, ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Sehr interessant. Hast du es gehört? Ihr seid das Salz, nicht dass die Kirche, nicht die Gemeinde, dass die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos. Und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. So, damit wir das überhaupt tun können, damit wir überhaupt Salz sein können, müssen wir als allererstes also in dieser Gesellschaft sein. Das Salz, wir kommen gleich darauf, was das ist, ist nicht ein Salz für die Kirche, ist nicht ein Salz für uns, sondern ist ein Salz für die Gesellschaft. Salz war damals, in der damaligen Zeit, ein Konservierungsmittel. Da gab es doch keine Kühlschränke und keine Gefriertruhen. Wie sollte man also Nahrungsmittel konservieren? Frisch halten, über längere Zeit. Es wurde gesalzen, gepökelt. Und was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Hey, wisst ihr was? Ihr seid das Salz dieser Gesellschaft. Ihr seid es. Also er hat ihnen erstmal eine Identität gegeben. Nicht, ihr müsst es werden. Ihr seid es. Erkennt das, seht das, glaubt das. Denkt darüber nach. Ihr seid das Salz dieser Gesellschaft, damit die Gesellschaft nicht verdirbt, damit die Gesellschaft nicht zugrunde geht. Immer wenn jemand aus der Gemeinde zu mir kommt und sagt, oh, diese böse Gesellschaft, oh, dieser Zeitgeist und das Böse, was alles so in der Welt ist, dann sage ich, weißt du was? Und das mit so einem Vorwurf tätigt an irgendjemand oder an irgendetwas da draußen, dann sage ich, sei ganz schön vorsichtig. Wenn wir diesen Fingerzeig machen in die Gesellschaft hinein, dann zeigen mindestens drei Finger auf uns zurück. Warum? Weil wir mitverantwortlich dafür sind, dass die Gesellschaft verdirbt. Jesus hat uns sozusagen fast eine Mitschuld und eine Mitverantwortung gegeben für unsere Gesellschaft. Er hat gesagt, ihr seid das Salz dieser Gesellschaft. Aber in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten haben wir dieser Gesellschaft das Salz entzogen. Und wir haben uns zurückkatapultiert in kleine Salzkellerchen und haben uns gegenseitig das Salz in die Suppe gespuckt sozusagen und haben uns unsere eigene Suppe versalzen und diskutieren darüber, welche Lehre die bessere oder die interessantere ist und wer besser beten und wie man beten und welche Strategie man anwenden muss. Und wir diskutieren und reden und schmeißen unser Salzkellerchen ins andere Salzkellerchen. Aber dieses Salz, diese ganze Energie ist dafür gedacht, unser Salz zu nehmen, weil wir sind Salz. Du brauchst gar nicht darüber nachdenken, du bist kein Salz. Doch, wenn Jesus in dir lebt, dann bist du Salz. Und dieses Salz soll nicht kraftlos werden, dadurch, dass wir es in Töpfe werfen, wo es gar nicht hingehört, sondern das Salz gehört in die Gesellschaft. Das gehört in die Straßen von Ditzingen und Stuttgart und Korntal und Frankfurt und wo auch immer hin, auf den Straßen, zu den Menschen. Die müssen noch unser Salz schmecken. Wann schmecken sie unser Salz? Wenn sie in unserer Nähe sind. Wann schmecken sie das Salz unserer Familie? Wenn sie mit uns als Familie zusammen sind. Wenn sie sehen und erkennen, wie Eva und Gerold miteinander umgehen, wie sie mit den Kindern umgehen, wenn sie uns erleben. Aber um uns zu erleben, muss man Zeit mit uns verbringen. Wir müssen also Zeit mit ihnen verbringen, damit sie unser Salz schmecken können. Das ist unser Auftrag. Also müssen wir mit ihnen zusammen sein. Wie kann man Salz sein? Wie kann dieses Salz kraftvoll bleiben? Ein großer Eindruck heute war, dass wir 100% und nah an Jesus dran sind. Eines der effektivsten evangelistischen sozusagen Zeugnisse ist unsere christliche Lebensführung. Wie wir leben. Nicht so sehr, was wir sagen, das auch. Aber vor allen Dingen, wie wir leben. Und an unserem Leben können und sollen die Menschen erkennen, wer in uns lebt und was wir denken und was dann unser Zeugnis sein kann. Und dann können wir auch reden über Einflüsse in der Gesellschaft. Zum Beispiel, dass man seine Bürgerpflichten ernst nimmt. Dass man für bessere soziale Strukturen ist. Abschaffung von Diskriminierung. Einsatz für Gerechtigkeit, Freiheit, Würde des Einzelnen. Verschiedene Dinge. Ja, wir dürfen auch unseren Mund aufmachen. Wir können Artikel schreiben. Wir können über Dinge reden. In einer Weise, dass die Menschen es verstehen. Und wir können unser Salz nehmen und in die Gesellschaft hineintun. Und wir sollten das viel mehr. Vor einiger Zeit, oder seit in den letzten Tagen und Wochen, ist das Thema Israel, Palästina, diese ganze Geschichte, nun ja ein heißes Thema. Man sieht es in der Politik, man sieht die interessante Aussagen von Herrn Möllermann und dann die Diskussion von seinem Herrn Westerwelle und man guckt, wie die beiden sich irgendwie klarkommen und so weiter und so fort. Sehr interessant. Und einige von uns haben E-Mails einfach geschickt ans ZDF, an verschiedene Intendanten und wir waren erstaunt, gerade zu dem Thema Israel, in einer für sie verständlichen Anweise, also nicht hochgeistlich mit irgendwelchen Bibelstellen, was sie eh nicht verstehen, sondern so, dass sie es verstehen können. Politisch, man kann argumentieren. Man kann so reden, dass sie, die Menschen der Gesellschaft, es verstehen. Und es war sehr interessant, wie positiv die Gesellschaft, sprich die Menschen, sprich der Intendant, darauf reagiert hat. Interessant. Eine Aussage oder eine Predigt, beziehungsweise war keine Predigt, sondern wir hatten vor einiger Zeit, das ist gerade 3 Wochen her, eine Kundgebung auf dem Römer. Römer ist so das Marktplatz von Frankfurt, ein altes Stadtmarktplatz. Und wir hatten dort eine Kundgebung zum Thema Israel. Und wir haben dort sozusagen demonstriert für Israel und auch im gewissen Sinne protestiert, wie in den Medien über dieses Thema gehandhabt wird, was da gesagt wurde. Und der Rudi hat ein Thema gehalten und das sehr politisch klar formuliert. Nicht so hochgeistlich. Und diese Rede geht zurzeit so weit, dass sogar Michel Friedmann, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, angerufen hat und angefragt hat, ob er diese Rede haben kann. Also ich glaube, wir können, ja, man kann klatschen, das ist absolut okay, ja, ist er. Warum sage ich das? So als Beispiel. Wir haben eine Stimme. Wir können reden. Wir müssen nicht schweigen. Es ist nur die Frage, wie man das tut. Aber wir sind Salz. Und wir sind Licht. Wir sehen, wo benutzt man Licht, um Dunkelheit zu erhellen? Und ich denke immer wieder, wir laufen alle mit unseren Taschenlampen rum und blenden uns gegenseitig. Mein Licht ist stärker als deins. Siehst du das? Grandiosen Neonfarben. Absolut super. Die Offenbarung Erkenntnis. Das ist Licht, oder? Und dann halten wir uns die Taschenlampe gegenseitig in die Augen und gemeinsam laufen wir gegen die Wand. Das Licht ist für die Gesellschaft, für die Menschen, die draußen sind. Ihnen sollen wir scheinen, wir sollen in ihre Dunkelheit hinein reden, sprechen, handeln, für sie da sein. Und was ist vor allen Dingen dann unser Licht? Die guten Taten. Wir sollen gute Taten tun, steht dort. Ihnen Gutes tun, gute Werke. Wiederum christliche Lebensführung. Am Arbeitsplatz. In der Schule, Studium, Nachbarn, du brauchst gar nicht an große, komplizierte Aktionen denken gerade, wo du schon Schweißausbrüche kriegst. Oh Gott, wie kriege ich jetzt das alles gebacken, was der hier da vorne erzählt? Du brauchst nur da, wo du bist, dich vielleicht ein bisschen umdrehen und mal realisieren, wer alles in deinem Umfeld, wo du sowieso bist, wer da lebt, wer da wohnt. Dein Nachbarn unten drunten, oben drüber, links und rechts. Wie oft hast du dich schon zum Kaffeetrinken eingeladen? Mit ihnen mal ein Würstchen gegessen oder vielleicht sogar gute Schoppe getrunken. Ja, das mögen die Menschen und ich mag's auch. Vielleicht hast du sogar mal dich hingesetzt und mit denen eine Zigarre geraucht. Tut man nicht, nein, weiß ich, okay. mit ihnen zusammen sein. Versteht ihr? Jesus war mit ihnen zusammen. Ja, er musste den Vorwurf von den Religiösen sich ertragen lassen. Er wäre ein Säufer und ein Fresser. Wenn das Menschen zu mir sagen, dann sage ich, super, bin ich auf dem besten Weg, Jesus ähnlich zu werden. Das ist nicht das Ding. Aber ich möchte mit den Menschen zusammen sein, weil sie sollen mein Licht, was ich habe und was ich bin, sollen sie erleben. Ich bin Salz, du bist es. Jesus hat dir eine Identität gegeben, nicht du musst es werden. Denk nicht immer jetzt, nein, wir müssen jetzt noch 3 Jahre in unserem Salzkämmerchen hier beten und ringen und heiliger werden, bis das Salz so strahlend ist und dann bin ich es. Ihr seid. Du bist Salz. Und dein Salz hat die Effektivität, draußen sozusagen in der Gesellschaft geschmeckt zu werden. Du bist es. Nimm das an. Zweitens, durch unser Verhalten, war das Erste. Zweitens, aber auch durch Überzeugung. Etwas, was vielleicht uns Charismatikern etwas abkommt. Ich provoziere jetzt ein bisschen, weil ich dazugehöre. Ja? Also ich sitze mit voll im Boot. Weil wir ja viel über das Thema Heiliger Geist und Salbung und solche Dinge reden, die super sind, die fantastisch sind. Komme ich gleich dazu. Aber für den Menschen dieser Gesellschaft ist allein das Wort Salbung so fremd wie was weiß ich was. Diese Dinge ist ihnen nicht bekannt und nur bedingt schmecken sie das. Das ist etwas für uns. Also müssen wir sie auch überzeugen können durch Argumente. 1. Petrus 3, 15 bis 16, da heißt es, sagt Petrus, seid allezeit bereit, jedem eine gute Antwort zu geben, der von euch Rechenschaft fordert über eure Hoffnung, die in euch lebt. Aber tut es mit Sanftmut und Ehrfurcht. Will heißen, yes, wir sollen Antworten geben. Wir geben oft Antworten, obwohl wir gar nicht gefragt werden. Das sollen wir nicht tun. Sondern hier heißt es, wir sollen Antworten geben, wenn man uns fragt, über die Hoffnung, die in uns lebt. Und das sollen wir mit Sanftmut, mit Ehrfurcht, in einer weisen Art und Weise tun. Ja, es ist doch selbstverständlich, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, Fragen haben. Nicht so sehr, was ist mit Salbung? Und was ist mit dem Heiligen Geist oder andere Dinge? Das kommt an 3., 4., 5. Stelle. Die erste Frage ist, warum lässt Gott so ein Leid zu am 11.9.? Wo war dieser Gott, als das World Trade Center abgeschossen wurde? Und dann stehst du da und überlegst. Und dann merkst du schon, alle hopp. Bibelstellen helfen da nicht, weil die Menschen haben noch keinen Bezug zur Bibel. Aber du musst ihnen das erklären können. Sie stellen die Frage, ja, was ist denn mit dem Islam? Und du sagst, nein, es gibt nur einen Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Boom. Das war Hammer-Evangelium. Wunder dich nicht, wenn der Mensch nicht sagt, oh ja, du hast recht, ich tue Buße. Nein, da sind sie vielleicht noch gar nicht. Und du erschlägst sie mit diesem Evangelium. Sie haben echte Fragen. Aber wer von uns hat denn schon mal ein bisschen was im Koran gelesen? Hast du schon mal den Koran gekauft? Was, Koran? Nein! Man fasst es an und schon hat man in der linken Hand einen Dämon. Schwupp, der geht von links nach rechts und unten rein. Sei ganz entspannt. Koran ist nur ein Buch. Okay? Und wenn ich es lese, und ich habe es gelesen, in dieser Zeit des 11.9. und was danach kam. Warum? Weil ich mich noch nicht mal mit Islamisten, sondern ich wollte mich mit Menschen auseinandersetzen, und das habe ich getan, die Jesus nicht kennen, aber die natürlich verwirrt sind. Da kommt der Islam. Da kommt das Christentum. Und da kommen noch diese. Aber vor allen Dingen Islam, Christentum und zwischendurch noch das jüdische Glauben, da war noch irgendwie ein bisschen, und wie komme ich denn hier durch? Und warum sollte gerade das Christentum der einzige wahre Weg zu Gott sein? Warum? Und was sagt denn die Bibel dazu? Ich werde euch nicht heute die Antwort geben. Ich weiß, ihr guckt mich alle so erwartungsvoll an. Weil dafür reicht die Zeit nicht. Aber ich möchte euch bitten, dann müssen wir uns informieren. Es gibt fantastische Bücher in jedweder Form, wo man darüber nachlesen kann. Was sagt die Bibel und was kann man antworten auf diese großen Aufgaben oder großen Fragen, die die Menschen haben? Zu Leid, zu Homosexualität, zu anderen Religionen. Warum lässt Gott das Leid denn wirklich zu? Was ist das für ein Gott? Und man kann mit den Menschen reden. Ja, sie haben Fragen. Und sie müssen sehen, dass wir adäquate Partner sind, die ihnen helfen auf diesem Weg zu Jesus. Dafür muss man Antworten haben zu diesen Fragen. Und dann gibt es Momente, und das ist auch ganz wichtig, dass du mit Fragen konfrontiert bist, wo du keine Antwort hast. Und dann bitte ich dich, sag das. Lall nicht irgendwas Religiöses daher. Das merken die Menschen. Wenn das hohles Geschwätz ist, weil du wirklich nicht weißt, wie du antworten sollst, dann sag einfach, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und dann gucken sie dich an und sind erstmal ganz erstaunt. Aber damit hast du ihnen schon fast den gesamten Wind aus den Segeln genommen, weil die wollen ja schießen. Die wollen ja genau gucken, ob ich irgendwo ein hohles Geschwätz habe und meine Argumente nicht stimmen. Und dann muss ich sagen, nee, habe ich keine Antwort. Aber sage ich dann, wenn du wirklich daran interessiert bist, eine Antwort auf deine Frage zu bekommen, dann werde ich mir die Mühe geben, eine Antwort zu finden. In 14 Tagen treffen wir uns wieder. Und dann werde ich dir, so gut ich kann, eine Antwort präsentieren. Und dann wirst du merken, ob derjenige daran interessiert ist, eine Antwort zu finden, oder ob der nur fragt um des Fragens Willens. Ob der nur diskutiert, weil er diskutieren möchte. Mit solchen Menschen unterhalte ich mich in der Regel nur einmal. Nicht öfter. Weil ich will die Menschen finden, die ein Interesse haben. Und ich will auf die Menschen stoßen, deren Herz offen ist. Kommen wir gleich auch noch dazu. Und ich glaube, dass nicht jeder hier in dieser Stadt, in deiner Umgebung, ist offen für das Evangelium in diesem Moment. Wir können darum beten. Aber es gibt Menschen, die offener sind, und es sind Menschen, die weniger offen sind. Wir sollen also unsere guten Sachen nicht wie Perlen vor die Säue werfen. Man muss schon erkennen, vom Heiligen Geist geleitet, wer dafür offen ist. Okay. Zweitens war argumentieren. Drittens, übernatürliche Kraft. Und jetzt sind wir bei dem. Aber in einer Form, dass die Menschen das in dieser Gesellschaft sehen. Hier geht es nicht so sehr darum, sich zu steigern mit ihnen zusammen in einem Lobpreisatmosphäre. Das versteht der Mensch ja gar nicht, der nicht zu Jesus dazugehört. Beispiel, Maria, 21 Jahre alt, aus der Gemeinde, ist Krankenschwester. Und sie pflegte eine 21-jährige oder 22-jährige Hinduistin. Und sie ist evangelistisch gut drauf, redet, immer wieder mit ihr gesprochen. Und eine Hinduistin von Jesus zu überzeugen, ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und Argumente haben nicht geholfen. Eines Tages vor 4 Wochen oder 5 Wochen kommt sie in das Zimmer rein morgens und diese Person sagt zu der Maria, heute sterbe ich. Und die Maria in ihrem Glauben, nein, du stirbst nicht. Klar, im Hinterkopf, sie kennt Jesus nicht. Ich pfleg dich, ich bete dich, bete für dich, du stirbst nicht. Und die Hinduistin sagte so überzeugend, doch, heute sterbe ich, Maria. Und dann hat Maria sich Zeit genommen und hat mit ihr noch einmal das Evangelium von vorne bis hinten durchgegangen. Irgendwann in diesem Moment, in dieser Diskussion, sagt die Hinduistin, oh, du hast recht, da steht er. Und die Maria ganz entspannt, ja logisch, der ist ja in mir. Meinte es aber so irgendwie und sagt, nein, da ist der Jesus. Da ist er. Und die Maria sagt, okay, spätestens jetzt solltest du dir überlegen, wenn du ihn siehst und realisierst, dass du dein Leben Jesus gibst. Und er hat gesagt, jawohl, sofort. Und aber alle Argumente brauchte man nicht mehr. Sie erlebte, da war die Gegenwart Gottes, da war die Salbung. Ohne dass man es betonen musste, sie war da. Warum? Weil der Heilige Geist präsentiert nur einen, das ist Jesus selbst, direkt vor Ort, in der Gesellschaft, will Menschen überzeugen, dass es diesen Jesus gibt, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und dann hat sie sich für Jesus entschieden und hat ihr Leben Jesus gegeben. Und die Maria sagt, sie hat das noch nicht oft erlebt, aber man konnte es sehen in ihren Augen, dass sie diesen Jesus angenommen hatte. Die Tür geht auf und ihr Ehemann kommt rein. Und sie sagt zu ihm, weiß nicht mehr genau, wie er heißt, ich habe gerade Jesus gesehen und ihm mein Leben gegeben und stirbt. In dem Moment stirbt sie. Keine Ahnung, warum sie sterben musste. Aber eins weiß ich, sie hat Jesus und sie ist an dem Ort, wo Party jetzt ist. Und dieser Ehemann, der ist noch wochenweise zu der Maria gekommen und gesagt, Maria, bitte erkläre mir, was da geschehen ist. Durch all dein Trauer hindurch. Er hat sich noch nicht, soweit ich weiß, zumindest seit es muss in den letzten Tagen geschehen sein, noch nicht für Jesus entschieden. Aber er ist so neugierig. Er hat gesehen, sagt er, in den Augen seiner Frau, hier ist was passiert, was ich nicht verstehe, was ich nicht erkenne. Da ist etwas anderes. Erkläre mir das. Und er hat gehört mit seinen Ohren aus dem Mund seiner Frau, ich habe Jesus gesehen und erlebt und ihm mein Leben gegeben. So, das ist übernatürliche Kraft. Und die haben wir. Und nicht nur für uns. Sondern sie ist dafür da, dass die Menschen draußen Jesus erleben und erfahren. Ja, die Kraft des Heiligen Geistes. Und viertens, was können wir tun? Beten. Dass wir beten für die Menschen. Dass wir anhaltend beten. Jeder von uns weiß, Gebet, A und O, dass die blinden Augen oder die Tücher von diesen blinden Augen weggenommen werden, dass die Menschen erkennen und erleben und erfahren, wer Jesus ist. Über alle Argumente hinweg. Meine eigene Story, die auch wieder viel zu lange ist, leider für so einen Gottesdienst. Aber es in kurzen Sätzen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben, ich weiß nicht, ob das hier auch so bekannt ist, Blaukreuzarbeit gemacht. Blaues Kreuz hilft Alkoholikern. Mein Vater war zum Schluss vollzeitlich hauptamtlicher Mitarbeiter in der Stadt Emden und hat dort Alkoholikern geholfen. Ich habe mich schon als junger Mann bekehrt, aber wie es so manchmal ist, nicht sein muss, habe ich mit 19 gesagt, adieu. Den Glauben meiner Eltern, das hatte nicht die Power, logischerweise, wie mein eigener Glaube. Und ich habe dem adieu gesagt und habe mein Leben gelebt, inklusive dem guten Alkohol zugetan. Das heißt, in dem Hause der Familie Wienbeucker, wo sozusagen oben im ersten Stock der Vater Alkoholikern geholfen hat, dass sie frei werden, sie zu Jesus geführt hat, für sie gebetet hat, dass sie frei wurden, war unten im Keller der Sohn, damals 19, 20 Jahre, der in seinem Schrank eine Whiskyflasche hatte, in seinem Schreibtisch. Und das war eine unglaubliche Herausforderung für meine Eltern. Ich hätte verstanden, wenn sie mich rausgeschmissen hätten. Vermutlich wäre ich dann aber nie wiedergekommen in meiner Rebellion. Ich hätte verstanden, wenn sie irgendetwas gemacht hätten. Mein Vater hat 2, 3 sanfte Ansätze versucht, mit mir zu reden. Ne? Der Prophet gilt nichts im eigenen Hause. Hat nicht funktioniert. Aber dann hat er irgendeinen Satz gesagt, den er selber vergessen hat. Aber ich habe den gehört. Er hat gesagt, du kannst tun und lassen, was du willst. Ich bete dich zurück. Und der hatte mich so wütend gemacht. Ich hätte ihm eins auf die Fresse geben können, um es mal direkt, um mal ganz so auszudrücken, wie mein Innerstes war. Weil das hatte den Kern der Wahrheit getroffen, weil ich wusste das ja. Aber ich wollte dieses ganze Zeug so wegkriegen. Ich musste es ersaufen, wegkriegen. Und dann sagt er so einen Satz. Und ich habe gedacht, ich nehme den Flasche und sage, nein. Und in meiner Rebellion hat das noch eine ganze Zeit gedauert. Aber dass ich hier heute stehe, ist unter anderem ein Verdienst meiner Eltern, dass sie nicht aufgehört haben, für mich zu beten. Das hat noch 2 Jahre gedauert. Das war eine harte Zeit. Ihr könnt es glauben oder nicht, an allen Eltern gewandt, das ist eine harte Zeit. Für die Eltern, glaubend und anhaltend dafür zu beten, dass die Kids durchkommen. Und dass du nicht pushst, an der Stelle nicht manipulierst. Ich weiß, es juckt in den Fingern, es macht einen verrückt, man denkt, man muss. Aber es gibt einen Punkt, wenn man 18, 19, 20 ist, wo man sein Leben leben will, wo man seinen eigenen Glauben finden will, wo man nicht mehr mit dem Glauben der Eltern klarkommen kann und auch gar nicht will. Man will entweder sein Leben leben und selbst zu Jesus finden. Und durch diesen Sterbeprozess musst du hindurch. Aber du kannst deine Kids begleiten. Die beste Waffe und Instrument ist Gebet. Und nur Gebet. Und gib ihnen die Freiraum, das zu tun, was sie tun wollen. Das ist brutal. Ich habe es mir vorgenommen, bitte prüft mich. Noch sind sie 12 und 9, ja? Noch sind sie 12 und 9. Ich weiß, ich kann groß reden, sitze am grünen Tisch, es ist alles wunderbar. Sie haben das zu tun, was ich sage. Von daher rede ich vom grünen Tisch. Aber ich habe mir vorgenommen, anhand des Beispiels meiner Eltern, in meinem Inneren zu sagen, egal was meine Kids tun, ich werde sie lieben, ich werde zu ihnen stehen und ich werde sie nicht manipulieren. Und wenn sie das Dramatischste vom Dramatischsten tun, wenn sozusagen die Scheiße in ihrem Leben überquillt, werde ich nicht anfangen zu manipulieren. Ich habe nur eine Waffe, sozusagen geistliche Art, zu beten, noch eine zweite, nein, und sie zu lieben. Und sie zu lieben. Und sie zu lieben. Und zu ihr zu stehen. Und gerade vielleicht sogar im vollzeitlichen Dienst, das ist eine ganz herausfordernde Geschichte. Im Sinne von, ja wie, der Familie gut vorstehen. Ich weiß, wie es meinen Eltern ging, der Familie gut vorstehen. Und der Sohn seufzt. Hat Whiskyflasche unten da drin. Alle anderen mussten unterschreiben, in dem Hause nichts zu trinken. Die Blaukreuzler, kennt ihr ja so, ja? Ich habe solche Karten nicht unterschrieben, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Sehr, sehr herausfordernd. Und wozu ich jeden Einzelnen ermutige, und dann muss ich jetzt schon leider zum Schluss kommen, aber gut, ist, wir nennen das in der Gemeinde, oh, gut, dann mache ich weiter, okay. Wir nennen das bei uns in der Gemeinde, oder wir fangen an, ja, ich will nicht übertreiben, wir führen eine VIP-Gebetsliste. Was ist VIP? VIP heißt Very Important Person. Bisschen Englisch, auf Deutsch heißt also die allerwichtigste Person. Und ich versuche die Gemeinde und mich selbst darauf zu trimmen, dass die wichtigste Person in meinem Leben diejenigen sind, die Jesus nicht kennen. Ich versuche sozusagen, ein bisschen umzudrehen und nicht nur auf die Gemeinde zu schauen und sagen, okay, die VIP-Gebetsliste ist eine Liste mit 3 Personen aus meinem persönlichen Umfeld, die am wahrscheinlichsten offen sind für das Evangelium. Wir versuchen uns darauf zu trimmen. Es gibt eine Stelle in Johannes 4, Vers 35. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern eine ganz eigenartige Aussage. Habt ihr nicht selbst gesagt, in 4 Monaten beginnt die Ernte? Und dann sagt er, macht doch eure Augen auf und seht euch um. Die Felder können abgeerntet werden und die Arbeiter schon jetzt ihren Lohn bekommen, wenn sie die Frucht zum ewigen Leben ernten. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Und hier trifft das Sprichwort zu, einer sät, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Heißt also, Jesus sagt, hey, mach deine Augen auf. In deinem Umfeld, und das habe ich für mich prophetisch genommen, gibt es Menschen, die sind reif, abgeerntet zu werden. Vielleicht nicht alle 100.000, oder wenn wir in Fechner oder in Frankfurt wohnen, dann gibt es dort 650.000 Menschen. Es fällt mir gar nicht schwer, für ganz Frankfurt zu beten, dass sie errettet werden. Aber oft fällt es mir schwer, für Nachbarn Herbert zu beten, dass der errettet wird. Für ganz Frankfurt zu proklamieren, dass die höllischen Strukturen runtergerissen werden und der Herr aufgeht wie die Sonne. Das kann nicht Tag und Nacht. Aber vielleicht zu beten, dass das in das Herz von meinem Nachbar geschieht, dann denke ich, da gehört aber Glauben dazu. Ja, und ich glaube, es ist viel, wenn wir bei uns Frankfurt, bei euch Ditzingen und Korntal oder Stuttgart, wenn wir diese Stadt erreichen wollen, dann erreicht dein Nachbar. Wenn jeder von uns den Nachbar, die 2, 3 Leute erreicht und kontinuierlich betet, das ist effektiv. Du kannst zusätzlich noch für ganz Korntal oder Baden-Württemberg oder bet für Deutschland und flieg um Deutschland auf jeden Fall und flieg um Europa. 100%. Mach das! Vielleicht war es prophetisch. Schauen wir mal, okay? Und dennoch ist es im gleichen Maße wichtig, dass du für ganz konkret für Menschen betest, wo Jesus dich gebrauchen möchte. Ganz konkret dich gebrauchen möchte, Salz und Licht hineinzubringen. Und deswegen provozieren wir uns und sagen, okay, Gemeinde, mach die Augen auf. Geistlich gesehen. Sagt Jesus, okay, wo gibt es 2, 3? Können 4, 5? Wir haben jetzt mal bei 3, können 6 sein. Aber du musst auch realistisch sein, weil du musst zu denen eine Beziehung aufbauen. Du musst Salz und Licht hinbringen, damit es effektiv wird. Und deswegen glaube ich an so 3, 4 Leute, das ist realistisch. Und dann beten wir. Und lassen uns von Gott diese Menschen zeigen. Setzen sie auf unsere VIP-Gebetsliste. Ich weiß gar nicht, ob ich sie irgendwo dabei habe. Nur eine Kärtchen. Aber kann man machen, wie man will. Und sagt, okay, Gott, das sind die Personen. Die brauchen Jesus. Und die sind mir am allerwichtigsten. Und ich bete täglich für sie. In den Hauskreisen, in meinem persönlichen Leben. Ich bete. Ich bereite das Feld vor. Und dann warte ich den Moment, Gott, wo du göttliche Appointment gibst, wo ich hingehe, wo ich Beziehung baue, wo sie mein Salz und mein Licht erkennen und erleben können. Und dann will ich glauben und ich will erwarten und ich will erleben, dass diese Menschen zum Glauben kommen. Und ich glaube daran, 100%. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, gib nicht auf. Eine letzte Story. Ein junger Mann, McCain hieß er, Albert McCain, 24-jähriger Farmer, hatte ein evangelistisches Herz vor einigen Jahrzehnten und hat seine Bekanntschaft abgegrast, auf einen Lastwagen getan und sie mit zu Evangelisationen genommen. Und es gab einen gut aussehenden Farmersohn, der war sehr hartnäckig und er hat ihn mit einem Trick überlistet. Er hat gesagt, okay, hey, kannst du bitte den Lastwagen fahren? Und dann hat dieser gut aussehende Farmersohn sich geehrt gefühlt und ist mit dem Lastwagen gefahren zu einer Evangelisation. Erster Abend, zweiter Abend, er ist drin sitzen geblieben auf dem Parkplatz und man konnte durchs Zelt die Botschaft hören. Beim 3., 4., 5. Mal ist er reingegangen und irgendwann hat sich Billy Graham 1934 für Jesus entschieden. Das war Billy Graham und wer weiß, was aus deinem Zeugnis werden kann, wen du zu Jesus führst und was sich daraus multipliziert. Wer weiß, wenn Albert McCain das nicht getan hätte, nicht dran geblieben würde, was aus Billy Graham geworden ist. Der ist einer der größten Evangelisten unseres Zeitalters geworden. Deswegen gib nicht auf, sondern sei Salz und Licht für deine Nachbarn sozusagen. Sei das Salz in der Suppe des Nachbarn. Sei das Licht in seinem dunklen Keller. Und lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Amen. Amen. Wollen wir noch beten?
Als wir heute Morgen gebetet haben für den Gottesdienst, ich wusste nicht genau, was mein Mann alles erzählt heute Morgen, aber weil es so in eine Richtung ist, denke ich, dass wir das auch ganz konkret machen heute Morgen. Ich glaube, dass viele hier sind, die Not haben mit dem, was sie gehört haben, dass sie sagen, das stimmt alles, was du sagst, aber ich kriege es einfach nicht hin. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, die Jesus nicht kennen, dann verändert sich alles in mir, dann bin ich total verspannt und verkrampft und ich würde ja so gerne. Aber wenn es dann irgendwie in irgendeine fromme Richtung geht, dann ändert sich die Stimmlage und es wird plötzlich alles ganz heilig, wenn ich von Gott erzähle und so und alles ganz still. Oder ich fange an zu stottern oder meine Zunge wird ganz pelzig und meine Hände nass und meine Füße ganz trocken. Also es wird alles irgendwie ganz unnatürlich. Und ich glaube, dass Gott das gar nicht möchte und dass wir das auch gar nicht brauchen. Aber ich glaube auch, dass Gott uns dabei helfen muss, weil wir selbst viel zu irritiert sind, Fehler zu machen oder irgendwas kaputt zu machen, was Gott vielleicht mit ganz viel Mühe bei den Menschen aufgebaut hat. Kurzum, wir machen es so kompliziert. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich würde so gerne, aber das ist genau meine Grenze. Ich komme nicht weiter als bis zu dem Punkt, dass ich würde gerne von mir erzählen. Aber ich glaube nicht, dass ich was Gutes zu bringen habe. Ich glaube, mein Leben ist viel zu langweilig, als dass das irgendeinen Menschen interessieren könnte. Oder. Setz deine Argumente da ein. Wenn du dazugehörst und wenn du sagst, ich möchte wirklich Salz sein und ich möchte Licht sein, und ich glaube, es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Es ist nichts, was wir uns in die Tasche stecken können und sagen können, ja, jetzt habe ich's. Ein für alle Mal. Wir sind auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen. Jeden Augenblick neu, bei jeder neuen Begegnung. Ob du im Supermarkt an der Kasse stehst oder ob du mit deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin ein schönes Abendessen zusammen machst. Und jedes Mal wieder neu wirst du sagen müssen, Gott, wenn du mir nicht hilfst, dann wird das heute nichts. Aber wenn du das möchtest und wenn du wirklich in dieses Abenteuer rein willst, was die Frau heute Morgen gesagt hat, ich habe deinen Namen nicht gehört. Okay, ihr kennt sie. Aber wenn du in dieses Abenteuer rein möchtest, dann bitte ich dich, dass du jetzt aufstehst und dass wir zusammen beten, dass Gott kommt und dass er mit neuer Kraft und mit Mut und mit Kühnheit und mit Autorität hineinkommt, dass du über dich selbst erstaunt bist. Huch, was habe ich denn hier gerade erzählt? Ich habe ja von Jesus erzählt und der ist nicht weggelaufen, der ist nicht abgehauen. Die kommen tatsächlich wieder, die rufen sogar an, wann sie wiederkommen können. All die Dinge wollen wir doch haben, oder? Ich möchte die erleben. Ich möchte erleben, dass die Leute positiv reagieren, wenn ich von Gott erzähle. Und wenn Gott sagt, es ist möglich, dann ist es doch auch möglich, oder? So, und wer das gerne möchte, dann lasst uns zusammen eins vor Gott stehen und sagen, Gott, jetzt ist die Zeit, neu anzufangen. So wie ihr es heute Morgen gehört habt, Gott nimmt uns ernst. Und wenn wir ihm sagen, ich möchte mehr von dieser Kühnheit und ich möchte mehr von dir gebraucht werden, hier bin ich, benutze mich. Dann steh jetzt auf.
Als ich hierher gefahren bin, auf der Autobahn habe ich noch ein bisschen meine Predigt angeschaut und dann hatte ich diesen prophetischen Eindruck von Apostelgeschichte 4, wo die Gemeinde auch evangelisiert hat und einen Rückschlag erlebt hat, weil Petrus und Johannes ins Gefängnis gesteckt wurden. Und dann sind sie zurückgekommen, befreit worden, übernatürlich, und dann betet die Gemeinde Folgendes. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen, hilf allen, die an dich glauben. Und jetzt kommt's, deine Botschaft, ohne Angst weiterzusagen. Das ist das Erste. Zeige deine Macht, lass Heilungen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle, Klammer auf, erneut, weil das war schon mal, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was geschah? Und predigten das Wort Gottes, furchtlos und unerschrocken. Und so möchte ich beten, dass der Heilige Geist euch erneut erfüllt und dass ihr das Wort Gottes durch euer Leben, durch euer Zeugnis unerschrocken, entspannt predigt, darstellt und dass Heilungen, Zeichen und Wunder in eurem Leben dieses Wort begleiten. Amen. Heiliger Geist, und wir beten jetzt und wir rufen das aus in deinem Namen, Herr. Wir kommen gemeinsam vor deinen Thron, Jesus, und beten, Herr, dass du uns erneut erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns neu deine Kraft gibst, neu deine Autorität gibst, Herr, dass Frustration und Angst von uns abfallen, Herr, dass negative Erlebnisse von uns abfallen, Herr, dass wir nicht die Drohungen und das Negative erleben, sondern im Gegenteil, Herr, erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, dass wir unerschrocken und in Freimütigkeit dein Wort predigen. Und B, dass wir Heilungen zeichnen und wieder übernatürliche Kraft in unserem Leben sich manifestiert, im Alltag, Herr. Bei den Nachbarn, bei den Freunden, bei den Verwandten, bei den Bekannten, Herr. Ich rufe das aus in deinem Namen, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen jetzt damit. Heiliger Geist, komm, Herr. Komm, Holy Spirit. Komm, füll auf, Herr. Füll auf jeden Einzelnen jetzt, Herr. Mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, Herr. Herr, und ich bete ganz besonders für die Eltern, Herr. Für Eltern, wo die Kids auf Abwegen sind und wo es wie ein Riss durch ihr Herz geht, Herr. Und wo sie kämpfen und wo sie ringen, entweder aufzugeben, Herr, oder geistlich zu manipulieren, weil sie denken, sie müssten etwas machen und total unter Druck stehen, Herr. Herr, ich segne sie insbesondere mit deinem Heiligen Geist, Herr. Ich segne sie mit einer neuen, mit neuem Mut, Herr, mit einer neuen Zuversicht, Herr. Anhalten und ausdauernd zu beten, Herr. Und ihre Kids zu lieben, Herr. Ich bete für eine neue Ausgießung von Liebe, Herr. Von echter, tiefer Liebe für ihre Kids, Herr. Sie auch loslassen zu können und in deine Hand zu geben, Herr. Herr, und ich möchte einfach, dass ich selbst vielleicht ein großes Zeugnis für sie bin, dass ihre Kinder nicht verloren gehen, Herr. Definitiv keines der Kinder geht verloren, Herr. Du willst, dass sie errettet werden, Herr. Und wir können als Ehepaar, als Eltern daran glauben und daran festhalten, Herr. Auch wenn die Kids eine Durchstrecke durchmachen müssen, Herr, um zu ihrem eigenen Glauben zu finden, so bete ich, Herr, dass jedes dieser Kids zum Glauben kommt. Jedes dieser Kinder, Herr. Aber ich bete vor allen Dingen für die Eltern um eine neue Ausgießung deines Geistes, Herr. Mit Ausdauer und mit Liebe ihre Kinder zu umgeben, Herr. Holy Spirit, wir danken dir und wir ehren dich und wir beten dich an, Herr. Komm, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Füll uns auf, Herr. Füll uns auf.